herzlich willkommen zu Folge 193 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit in der Aufnahme sind der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Tim. Hallo Tim.
Einen schönen guten Abend.
Ja, ich würde sagen, wir starten sofort rein und ja, schauen, was am Wochenende bei der Fortuna so passiert ist. Man hat dann 1:1 gegen Schalke geholt. Ein bisschen glücklich, kann man wahrscheinlich sagen.
Das ist jetzt
sagen.
Eine sehr frühe wollen wir jetzt auch mal so eine Wertung.
Ja, ich muss mich da jetzt so ein bisschen auf Medienberichte verlassen. Ich werde auch wahrscheinlich etwas weniger in dieser Folge sagen. Ich habe das Spiel zwar gesehen, ich war sogar im Stadion, aber ich habe
ehrlicherweise... Du hast das Spiel nicht gesehen und warst im Stadion.
Genau, also ich hab immer mal so kleine Ausschnitte vom Rasen sehen können, aber wirklich sehr, sehr wenig. Also wir waren halt leider sehr, sehr spät da und haben dann irgendwie die letzten 10 Minuten vor Anpfiff irgendwie damit zugebracht, noch zu versuchen, irgendwo einen Platz zu finden. Das war wirklich unfassbar voll. Ich bin, glaube ich, echt selten... mehrmals noch irgendwo gebeten worden, doch bitte zu gehen, weil wirklich einfach kein Platz war. Und es war wirklich auch kein Platz. Also da stand man irgendwie zu zweit auf irgendwelchen Stufenabsätzen und so. Und als wir dann irgendwie einen Platz gefunden haben, war das da echt irgendwie nicht gut. Da waren echt zig Fahnen davor und nach der Pause war das auch nicht viel besser. Und ja, von daher, ich kann irgendwie ein bisschen was zur Stimmung erzählen vielleicht. Und zwei, drei Dinge habe ich halt gesehen, aber ansonsten habe ich halt größtenteils mein Wissen von der Partie halt aus der YouTube-Zusammenfassung. Von daher, ja, bin ich gespannt, was ihr mir da erzählen könnt.
Es ist ein bisschen schade, also auf so einer fiesen Ebene, dass das nicht dem Moritz passiert ist, der uns ja letzte Woche noch irgendwie die großen Insights als Stadiongänger breit machen wollte. Und hätte man ihm jetzt sagen können, ja, wenn man auswärts fährt, muss man ein bisschen früher da sein. Aber da der ja schön saß, ja, und wahrscheinlich sich das Bier auch noch bis zum Platz hat bringen lassen, unbekannterweise. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Geht das jetzt nicht. Aber ja, machst du nix.
Ne? Ja, ist natürlich jetzt auch gerade für unsere Podcast-Hörer nochmal irgendwie extra blöd, dass dann derjenige, der schön gediegen von seinem Sitzplatz ausgeschaut hat, heute nicht in der Aufnahme dabei sein kann. Das ist echt vorne und hinten irgendwie nicht gut geplant und nicht durchgeführt worden von uns, muss man sagen.
Hätte halt Moritz die Frage beantworten können, welche Halbzeit der Fortuna besser gewesen sei. Eine Frage, die Tim und ich, die wir das Spiel gesehen haben, das können wir nicht
beantworten. Besser ist auch nett umschrieben, also weniger schlecht vielleicht, aber...
Einer hat man immer ein Tor geschossen.
Ja, das ist richtig. Beide Halbzeiten hat man allerdings auch Remis gespielt, wenn man es mal unter den Strich setzt. Wo fangen wir an? Vielleicht beim Aufwärmen. Hast du das wenigstens noch gesehen? Das Aufwärmen? Oder war da auch schon Fahren?
Also wie gesagt, also mein Platz habe ich wirklich erst ungefähr einen Platz, wo ich dann zumindest irgendwie den Rest bleiben durfte, wo wir bleiben durften während des Spiels, haben wir wirklich erst dann in den letzten Sekunden gefunden. Ich habe dann halt irgendwie erst nach ein paar Minuten irgendwann durch so einen kleinen Lichtstrahl, der da halt irgendwie zwischen zwei Doppelhaltern und einer Fahne irgendwie durchfiel, gesehen, dass da irgendjemand mit der 10 auf dem Rasen herumlief. Habe mich dann natürlich irgendwie erstmal gefragt, ob ich halt vorher irgendwie den Tweet von der Fortuna zur Aufstellung falsch gelesen hatte, aber es hat sich dann natürlich dann später herausgestellt. Schinter Appelkamp leider verletzt beim Aufwärmen, wird irgendwie auch mit Sicherheit jetzt gegen Magdeburg nicht mehr spielen können, wird dieses Jahr nicht mehr eingreifen können. Und man kann jetzt wahrscheinlich einfach anfangen zu hoffen, dass er halt zum Rückrundenstart wieder dabei sein kann oder wenigstens dann wieder anfangen kann, irgendwie ins Training einzusteigen. Passt wirklich hervorragend, glaube ich, ne? Also in seiner Saison. Da spielt er halt irgendwie das erste richtig gute Spiel seit, weiß ich nicht, Ende März, Anfang April. Und ist dann halt wirklich die Woche danach direkt wieder raus. Kotzen einfach.
Ja. Ansonsten hätte quasi unsere Voraussage auch gestimmt, dass Daniel Thun die gleiche Aufstellung auf den Platz schickt. Nur halt jetzt nicht mit Appelkamp, sondern mit Van Brederode. Und man kann ja sagen, dass das in den ersten Minuten, also Lou, du kannst es nicht sagen, aber Tim und ich können das vielleicht sagen, ja, in den ersten Minuten auch wirklich gut aussah. Also von Brederode war sehr präsent, überall auf dem Platz. Die Fortuna hat irgendwie die noch Unsortiertheit vom FC Schalke 04, zumindest in den ersten 3 Minuten, sagen wir mal, vielleicht 4 Minuten, schon so insofern ausgenutzt, dass es aktiv aussah nach etwas, ja, wir wollen hier was mitnehmen. Und von Brederode schien sich einiges vorgenommen zu haben, zumindest in diesen ersten Minuten. Das zumindest der Eindruck.
Ja, kann man so zusammenfassen. Ich meine, muss ja auch sagen, der kam ja aus den paar Minuten gegen Braunschweig, wo er dann auch noch einen Assist beigetragen hat. Das hilft, glaube ich, so einem Spieler, gerade bei der Saison, die er sich ganz anders vorgestellt hat. Und so hat er da erstmal auch auf Schalke angeknüpft und nach 5 Minuten konnte man hoffnungsfroh sein, bis dann der FC Schalke 04 das Zepter des Handelns in die Hand genommen hat.
Ja, und selbst in diesen ersten 5 Minuten, wo die Fortuna irgendwie aktiver war, vielleicht auch mal mehr Ballbesitz hatte oder zumindest so ein bisschen was wie, ja, wie soll man das sagen? Aktivität, Offensive gezeigt hat, da fiel ja auch schon der erste Schalker Konter, ne, ja, wo Carsten Meyer 2-mal halten muss. Da konnte man noch sich noch überlegen, ja, das passiert, aber die Fortuna ist ja dran. Aber das sollte dann häufiger passieren, beziehungsweise Schalke würde ja auch einfach noch mehr Ballbesitz bekommen.
Ja.
Und ja.
Ja, aber also tatsächlich die Chancen, die sie erspielt haben, die sind ja auch häufig aus sehr direktem Spiel nach vorne resultiert, ja, über links, rechts, aber auch mal durch die Mitte. Also irgendwie sehr variabel. Man kann jetzt auch nicht sagen, irgendwie nur der kurzfristig reinberufene Anti-Ajay, da kriege ich immer schon irgendwie ein schlechtes Gefühl, weil gegen uns hat er, glaube ich, mit Paderborn auch schon so das ein oder andere gute Spiel in der Vergangenheit gemacht. Der auf jeden Fall auch auf seiner Seite dann klar das Duell für sich entschieden hat und immer wieder gefährlich nach vorne angetrieben hat. Da konnte einem schon, nachdem das Spiel dann so 20 Minuten lief, der Gedanke kommt, dass Schalke einfach eher es vermochte, an das Spiel gegen Paderborn anzuknüpfen, als Fortuna an den Auftritt von letzter Woche. Und ohne Florian Kastenmeier hätte es auch mindestens 0-1 stehen können.
Ja, mindestens. Aber ich glaube, da ist nämlich, das ist nämlich nur der Punkt, was du sagst. Und diese Pässe von auf Antwi Ajay über links, das sind ja die ersten Szenen, die so gefährlich werden, aber auch über rechts hat Schalke ja einfach auch zum Teil ziemlich viel Tempo aufs Parkett bringen können.
Ja.
Und da muss man sagen, dass diese Aufstellung quasi orientiert an der Woche davor gegen Braunschweig ja in keinster Weise sinnvoll war. Mhm. Also, oder halt zumindest irgendwie Erfolg gebracht hat. Also weder war man hinten stabil, also man kann ja sagen, ja, wenn du Fünferkette spielst, dann hat aber Lundahl halt wieder hochgezogen gespielt und den Platz hat dann Anvi Ajay halt gegen Oberdorf genutzt und halt, der hatte das den Tempovorteil, ne? Ja. Und dann steht halt, da kann man ja wenigstens sagen, okay, die Fortuna steht halt tief, aber halt nicht, also das Absurde ist, sie steht halt total tief, wird aber wieder passiv. Ne, man hat das Spiel gegen Nürnberg wieder vor Augen gehabt, man hat irgendwie diese Zweikämpfe nicht führen können, man steht tief, aber ohne halt, dass man den Raum dem Gegner nimmt, sondern diesen Raum hat man immer diese Pässe dann quasi hinter die Kette auf die Außen bekommen oder halt dann auch gut durch die Mitte, wo Kenan Karaman immer präsent war. Und das hat man nicht umgestellt richtig und man hat es nicht stabilisiert bekommen. Und gleichzeitig kann man ja sagen, okay, in der Vergangenheit, irgendwie in der ersten Saisonhälfte oder der ersten Hälfte der Hinrunde hätten wir noch gesagt, ah, der Gegner hat viel Ballbesitz, die Fortuna kann kontern, selbst aus der Tiefe heraus, das ist ja gut. Aber auch da hat man ja nichts hinbekommen.
Aber, also ich hatte tatsächlich so zwischendrin so die Gedanken, so grandios Florian Kastenmeier wieder gehalten hat. Irgendwann muss jetzt einer von Schalke rein, weil dann steht die Fortuna nicht mehr so tief und wacht wieder auf. Also das haben wir ja auch tatsächlich häufiger mal in dieser Saison schon gesehen. Also es war schon recht schwach nach der erst hoffnungsfrohen Anfangsphase von 5 Minuten.
Ja, und aber all diese Sachen, das macht das ist ja so ernüchternd nach diesem Spiel. All das hat man schon gesehen.
Ja.
Man steht zu tief, es bringt aber keine Stabilität, sondern halt, wenn dann einer, Florian Kastenmeier, muss die Dinger dann rausretten. Und man kommt überhaupt nicht mehr vorne rein. Es gab so ein paar Kontersituationen, die dann einfach unglücklich ausgespielt worden ist, wo dann Johannesson mal den Ball verlagern wollte, der dann halt sofort beim ersten Schalker hängen geblieben ist. Oder wo man David Kownacki in die Hacken geschossen hat. Wo man halt auch sagen muss, David Kownacki hat jetzt insgesamt kein schlechtes Spiel gemacht, weil er sich sehr bemüht hat, aber schon sehr unglücklich. Ja, also diese Läufe in die Tiefe dann von ihm, die er dann in die Hacken kriegt, da denkt man sich, ja, musst du den tiefen Lauf machen oder kannst du nicht auch eher nochmal abtropfen lassen? Dann ist aber die Frage, auf wen?
Ja, und ich meine, man hatte irgendwie gegen Braunschweig kurz ja die Hoffnung, dass nicht nur Braunschweig einfach katastrophal überfordert ist mit dieser Liga und mit der Fortuna, die man da letzte Woche gesehen hat, sondern dass sich da auch vielleicht ein neues System herauskristallisiert und man muss sagen, nö. Also jetzt hat man eine Position umbesetzt und das alles hinten und vorne nicht funktioniert. Ich will jetzt nicht sagen, dass das mit Günter Appelkamp alles funktioniert hätte. So.
Glaube ich nämlich auch nicht zwingend. Man kann natürlich da irgendwie Argumente suchen, aber ich glaube, Günter Appelkamp hat diese Saison jetzt auch noch nicht gezeigt,
Ja, vielleicht, dass ein Anspiel halt mal nicht in die Haken kommt, sondern einfach wohltemperiert ein Schnittstellenball, dass Kownacki den aufnehmen kann, das ist schon im Bereich des Denkbaren, aber auch da gehört ja auch David Kownacki dazu, der auch die Bälle teilweise, also die nicht die richtigen Läufe gefunden hat.
Ja, oder halt auch nicht auf, also der hat, wie gesagt, man kann über jeden Einzelnen reden. Und insgesamt würde ich sagen, es ist ein systemisches Problem, aber auch dieses Abseitstor dann in der 31. Minute, ne, also wo halt mal endlich mal was ging, war er einfach pennt. Also dass er da im Abseits steht, das hat ja ihm ja, er hätte auch, wenn er halt 2 Meter quasi tiefer gestanden hätte und nicht im Abseits gestanden hätte oder 1,50 Meter, wäre er trotzdem nicht gedeckt gewesen. Ne? Da steht er einfach, da pennt er einfach. Und er hätte dann trotzdem den Pallauf von Brederode spielen können. Und das ist einfach so ein bisschen, aber das hätte wahrscheinlich auch nur was kaschiert, das Tor, ne? Weil das wäre auch zu diesem Zeitpunkt krass unverdient gewesen, wie das 1-0 dann später auch unverdient werden sollte.
Naja, gut, aber es wäre halt ein weiteres Tor gewesen. Ich muss sagen, was von wegen kaschiert. Also wir haben doch diese Saison auch schon Spiele besprochen, wo wir gesagt haben, das sind halt dann schlechte Spiele gewesen, aber man hat sie gewonnen und wenn man dann da 1-0 in Führung geht, warum denn eigentlich nicht? Aber ich will noch mal zu diesem Pennen. Also er guckt ja sogar im Prinzip zum Linienrichter kurz vorher und sieht doch, dass da einfach kein Schalker mehr irgendwie zwischen ihm und dem Tor steht. Also das ist wirklich ja dumm. Aber
aber ich meine, was du gesagt hast von wegen, ja, das Tor, ne, aber die Spiele, die man halt am Anfang gewonnen hat, da war man ja nicht schlechter. Man war halt vielleicht auch nicht klar besser, aber also wie kann es sein, dass du, wenn du dann eine Fünferkette spielst, okay, es ist halt eigentlich keine richtige Fünferkette, weil Lundal so hoch steht, ne, aber dass du mit so Sobotka und Arc das Mittelfeld besetzt und du kriegst ständig gefährliche Situationen in dich. Es ist einfach total instabil. Schalke bricht ständig durch, hat irgendwie viel mehr Platz, als man sich denkt, wo kommt der ganze Platz her? Sind die Plätze in Gelsenkirchen irgendwie breiter und länger? Nee. Fortuna steht halt einfach schlecht in diesem Raum. Das muss einem jetzt schon, also es ist ernüchternd, aber es muss einem jetzt schon zu denken geben, weil
Ja, also da können wir dann irgendwie in der Überleitung gegen, wenn wir Richtung Magdeburg gehen, nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ob das jetzt wirklich so der Weisheit letzter Schluss ist, dieses System, das ist nach dem Samstag mehr als fraglich.
Und diese Frage ist ja auch, also was Daniel Thune in den letzten Jahren immer geschafft hat, war, mit dem Spielermaterial, das er hatte, halt irgendwas zu entwickeln, was funktioniert hat, bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, vielleicht zum Aufstieg hat es nicht gereicht, aber es liegt auch an DFL-Regeln und so. Ne? Er hätte auch reichen können, sagen wir mal so. Aber man sieht ja keine Entwicklung. Die Hoffnung hätte ja sein müssen, man ist aus einer Stabilität, kann man was entwickeln, aber man hat erstens sich nichts entwickelt und zweitens die Stabilität verloren. Das heißt, der Trainer, das Trainerteam können ja auch gar keine Überlegungen anstellen, wie es nach vorne besser werden soll, wenn sie erstmal gucken können, wie sind wir, wie spielen wir Spiele, wo nicht Florian Kastenmeier der beste Mensch auf dem Platz sein muss oder überhaupt im Landkreis.
Ja. Hat ja sich Flo nach dem Spiel selber drüber aufgeregt, ne? Dass er es einfach nicht mehr mag, diese Interviews geben zu müssen, wo er danach gefragt wird, ob er nicht wieder der beste Mann auf dem Feld war. Und das ist wirklich in dieser Saison eklatant und sagt viel über die Saison bisher aus.
Oh.
Ja, man rettet sich trotzdem mit einem 0-0 in die Pause. Das ist... Was glaubt ihr, was passiert denn da in der Halbzeitpause? Also, oder auch, was passiert beim Trainerteam so kurz vor der Halbzeit? Also, überlegt man da irgendwie radikal was zu ändern und verwirft es dann wieder? Oder kommen solche Gedanken gar nicht erst? Also, ich meine, nach dieser ersten Halbzeit muss man doch irgendwie auch für einen radikalen Bruch bereit sein. Irgendwie.
Ich glaube, was gefragt worden ist, sollen wir jetzt schon einen schnellen bringen.
Genau.
Ja, ich glaube aber auch, dass man einfach ziemlich Schiss gehabt hat, dass, wenn man irgendwas Radikales ändert, dass es halt noch instabiler wird. Ne? Weil es wurden jetzt ja wirklich auch in den letzten Wochen einige Dinge versucht. Und das Einzige, was ja irgendwie mal funktioniert hat, war eben diese Aufstellung, die wir jetzt halt zwei Spiele lang gesehen haben, zu dem Zeitpunkt anderthalb Spiele. Und ich glaube einfach, dass man halt nicht wirklich die Ideen gehabt hat, was man da halt so großartig ändern will. Also hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, welche Spieler man vielleicht irgendwie gar nicht mitgenommen hat. Also es sind ja dann schon auch wieder mal ein paar Spieler gar nicht mit nach Schalke gefahren, wie Bamba, wie Schmidt und wie De Weijs zum Beispiel. Und wenn sich dann halt ein Abelkamp verletzt, hast du, glaube ich, wenn du erstmal so aufgestellt hast, auch gar nicht jetzt so krasse Optionen da halt irgendwie direkt super, also halt irgendwas zu ändern, was halt so richtig auf der Hand liegt, oder?
Ja, also wenn wir mal an die erste Hälfte der Hinrunde zurückgehen, also da war ja schon mit am konstantesten auch Tim Rossmann, dass er jetzt halt so nur noch zu kurz, ich will gar nicht sagen, dass er ein gutes Spiel gemacht hat, aber an den hätte ich so am ehesten gedacht.
Ja, aber dann musst du das System umstellen.
Richtig, genau.
Ja. Das also auch Rossmann absolut, ne? Also ich fand auch, als er dann halt irgendwie reinkam, die Seite konnte ich halt ganz gut sehen. Das hat auf jeden Fall irgendwie auch wieder Spaß gemacht, den halt irgendwie zwei, drei Mal da so richtig antreten zu sehen. Das ist eh irgendwie einer der wenigen Spieler, die diese Saison irgendwie wirklich ein richtiges Plus halt irgendwie gewesen sind. Ich würde den auch total gern wieder drin haben. Ja, aber das, also du kannst ja dann halt irgendwie für Emma bringen, aber dann bist du halt hinten noch ein bisschen instabiler. Also dass er halt nicht der Beste halt für diese Wingback-Position ist, gerade wenn der Gegner halt nicht Eintracht Braunschweig heißt zum Beispiel. Ja, das haben wir jetzt eben halt auch ein paar Mal gesehen. Und ich glaube, dass man einfach dieses Risiko halt nicht eingehen wollte und das dann halt, ja, dass das dann eben in diesem System halt immer erst eine Option für die letzten 20 Minuten ist.
Und warum kann man das System nicht umstellen? Das ist doch die Frage.
Ja, genau. Das war ja die Frage. Also, dass man Emma da nicht rausnimmt, würde ich halt auch sagen, auch wenn die erste Halbzeit jetzt wirklich katastrophal war, er hat ja schon über seine Seite am ehesten nochmal sowas wie offensive Gefahr ausgestrahlt. Also, Emma hätte ich da jetzt auch nicht rausnehmen wollen. Die Frage ist, für mich eher, ob man halt komplett das System dann ändert und auch in so einer Halbzeitpause von, keine Ahnung, Dreier- auf Viererkette umstellt und sowas. Aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu krass gewesen. Ne?
Ja, was heißt denn zu krass? Ja. Das hat man in den letzten Wochen gesehen, die das nicht gerechtfertigt hätte oder an diesem Tag. Ne?
Ja, ja, ja.
Boah, ich glaube, das Vertrauen ist auch einfach dann nicht da in der Mannschaft. Ne? Man hat es jetzt ja wirklich, ne, 2 Monate lang hat man es halt mit der Viererkette versucht und hat da an den kleinen Stellschrauben innerhalb der Viererkettensysteme halt irgendwie gedreht und nichts hat funktioniert. Und immer wenn man Punkte geholt hat, hat man die relativ glücklich geholt, weil da in der 90. Minute irgendwelche Glücksdinger oder Eigentore irgendwie reingefallen sind. Ich glaube, das Vertrauen in der Mannschaft ist halt nicht so richtig da. Und du hast jetzt eben halt ein bisschen minimales Vertrauen halt irgendwie in die Dreierkette gehabt. Und da hat man halt irgendwie versucht, mit durchzukommen. Und am Ende hat es ja auch gereicht, muss man sagen. Ne? Also,
ja, okay, das ist halt kein Argument. Also ich verstehe halt auch...
Wirklich, dem Spiel ist das kein Argument.
Ja, genau. Also man kann ja auch sagen, ne, mit dem Nimitz-Reingabe, dass man damit so lange wartet. Beim 1-1 hat man es halt auch gesehen. Ne? Also die Seite war vorher schon nicht irgendwie sattelfest, aber... Das geht halt schon sehr, sehr darauf. Ne? Und nicht nur darauf, sondern Siebert ist auch zurück. Ist egal. Aber man sieht ja.
Aber Niemet erzwingt halt eben auch das 1-0. Ne? Also ich glaube, dadurch, dass der halt eben da diesen Speed auspackt und den Schalker da irritiert, das sorgt halt dafür, dass Kognacki da letztendlich überhaupt wirklich irgendwie sauber zum Ball kommen kann. Also ich glaube, das Tor fällt ohne Jonas Niemet, fällt dieses 1-0 halt auch nicht.
Das also, stimmt, aber das Wort erzwingen. Ist vielleicht jetzt
ermöglicht.
Ja, okay. Ja. Ist in der Kausalkette ein nicht ganz unwichtiger Faktor. Ja, das stimmt, ja, auf jeden Fall. Aber auch dieses 1-0 ist halt so, ja, natürlich fällt so ein 1-0. Auch für beide Mannschaften. Ne? Also ich denke mal, als Blau-Weißer hat man sich auch gedacht, ja klar, ne? Passiert das? Und es ist halt ein langes Ding, das dann durchrutscht. Schlecht verteidigt und Kownacki macht das Tor halt, aber auch das steht natürlich für alles. Es ist erst keinerlei Systematik, sondern es ist halt einfach so, ja, passiert. Ich meine, gut, es ist schon aus einer Systematik, weil natürlich lange Dinger schon Teil des Fortuna-Spiels waren an dem Tag.
Ja,
die haben halt ziemlich viele, okay.
Weil ansonsten nichts geklappt hat, ne?
Genau.
Aber, ja.
Was ja auch auf die Punkte, also. Wie stellt man um, was für ein Personal hat man zur Verfügung? Du hast, dieser Kader hat einfach so krasse, krasse Lücken, weil du ja versuchst nur zu stopfen. Ne? Du hast jetzt auf dieser Fünferkette umgebaut, dann hast du ja Lundahl, bringst du dann da rein. Das Mittelfeld ist aber halt auch nicht, ne? So Sobotka hat lange, die fehlende Spielpraxis merkt man ihm halt immer noch an. Es ist kein Vorwurf. Arc ist halt ein junger Spieler, der halt einfach auch noch nicht auf dem Niveau gespielt hat. Ich weiß, ich kenne die zweite französische Liga nicht. Behaupte ich jetzt mal, ja.
Ja.
Oder halt sich auch mehr akklimatisieren muss im Land, im Team, bla bla bla. Ja, du hast halt Johannesson, der jedes Ding als Einzelner rücken muss. Und dann ist halt dieser Wechsel, ne, du kannst dir überlegen, was macht man? Geht man quasi auf so ein gewohntes System zurück? Gewohnt wäre ja auch gewesen, zwar jetzt nicht kurzfristig gewohnt, aber halt in den letzten Jahren, halt Zimmermann wieder rechtzustellen. Aber das passiert nicht. Ne? Du nimmst halt Haag raus, der halt ein bisschen überfordert wirkte an dem Tag und natürlich auch irgendwie gegen Bachmann und Co. halt auch schon ordentlich zu arbeiten hatte. Und dann bringst du halt Zimmermann da rein, um irgendwie zu versuchen, da was zu bringen. Aber Zimmermann hat ja auch auf der Defensive im Mittelfeld auch noch nicht gezeigt, was er da kann. Ja, und stattdessen, ja. Also, aber trotzdem erschließt sich mir nicht. Und diese Frage haben wir schon zu oft, glaube ich, gestellt. Was war eigentlich denn der Plan? Ja, also...
Der Plan waren die Schnittstellenbälle von Cinta Affelkamp. Ja.
Oder was war denn die Erwartung? Hat man erwartet, dass man gegen Schalke mehr Ballbesitz hat?
Was ich eigentlich auch fast noch viel wichtiger finde, ist...
Ich muss mal kurz unterbrechen, macht mal weiter.
Ja. Also ja,
dann werde ich die Frage direkt mal an dich stellen, Tim.
Ja.
Dann wäre direkt mal meine Frage vor allen Dingen auch, also weil ich das wirklich auch nicht so richtig erkennen konnte, aber ich glaube, ich habe da doch einen Eindruck gehabt, der gut genug ist. Was ich fast noch wichtiger finde, als das, was Jan jetzt gefragt hat mit dem Ballbesitz, da können wir auf jeden Fall auch kurz drauf eingehen gleich, vielleicht auch, wenn er wieder zurück ist. Wie ist das denn überhaupt mit dem Pressing gewesen? Also man hat ja überhaupt nichts von diesem aggressiven Pressing gesehen, dass man gegen Braunschweig so super erfolgreich da in den ersten Minuten abgerissen hat. War natürlich, glaube ich, gegen einen so viel stärkeren Gegner auch zu erwarten, dass man das nicht 1:1 duplizieren kann. Aber bis auf so die ersten Minuten, wo das irgendwie ganz gut aussah, hat man das ja eigentlich überhaupt nicht praktiziert und sich doch sofort richtig tief zurückgezogen, oder nicht?
Ja, es ist eigentlich sehr merkwürdig. Also für mich wirkte das nicht so, als wenn man da irgendwie, keine Ahnung, kurz beeindruckt war von der Arena auf Schalke oder sowas, weil von außen, soweit das die Kameras richtig eingefangen haben, kam da ja auch nicht das Zeichen. Also klar, ist nicht, ich habe nicht die ganze Zeit die Tune-Cam angehabt oder so, da ein bisschen höher drauf zu gehen. Also man hat das auf jeden Fall wieder ein bisschen tiefer gemacht und habe ich gedacht, okay, ist ja auch vielleicht ganz okay. Schalke wird jetzt vom Publikum dazu getrieben, erstmal was zu machen und dann geht man vielleicht situativ mal höher drauf, aber davon war irgendwie nichts zu sehen. So als wäre man, nachdem dann das Spiel eine bestimmte Unwucht angenommen hat und für Schalke lief, ja, als hätte man da so gar nicht mehr gewollt.
Ich glaube, ich finde es ziemlich nachvollziehbar, dass wie das passiert ist, weil natürlich Schalke einfach ein hohes Pressing mit langen Bällen auflösen kann. Und dann hat man halt Sorge, dass man halt entweder der lange Ball halt in den Raum, der dann erlaufen wird von den Schalker Außenspielern, oder halt Karaman und Bachmann können das natürlich auch gut, halt die hohen langen Bälle halt zumindest für die verteidigende Fortuna-Mannschaft irgendwie, ne, schwierig zu machen.
Ja. Ja,
und ich glaube, das ist halt so ein bisschen, diese Balance kriegt man nicht hin. Das verstehe ich auch. Dafür gibt es ja gute Argumente, dass man sagt, okay, für Schalke kann halt der lange Ball halt ein völlig legitimes Mittel sein, um halt das hohe Pressing zu umspielen. Aber wenn man dann halt sagt, okay, wir ziehen uns tiefer zurück und wir wissen halt, dass wir das nicht tun können, wie will man dann, und das diese Frage, wie will man dann Tore schießen?
Also nur mit genau dem Stilmittel, wie man dann auch das Tor geschossen hat. Halt selbst einen langen Ball spielen, den sich David Kownacki erläuft.
Ja, und dann, aber dann hat, also erstens, David Kownacki läuft diesen Ball nicht.
Ja.
In der Regel, ja. Er hat ja sogar auch ein paar Kopfballduelle gewonnen, aber dann ist da ja auch keiner.
Ja.
Also das ist, also da.
Ja, es wirkte schon phasenweise wirklich so, aber auch, weil man da ja auch schon Chancen gegen sich hatte. Als wäre man mit einem 0:0 dann am Ende auch d'accord, so würde man unterschreiben. Schon traurig. Und war, letzte Woche hat man so viele tolle Chancen herausgespielt. Klar, Schalke wird am Ende deutlich vor Eintracht Braunschweig die Ziellinie in dieser zweiten Liga überqueren, aber das war ja wirklich ein komplett anderer Auftritt und deshalb sehr ernüchternd.
Ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht
sagen. Ja, man führt dann 1:0 und macht aber im Prinzip genauso weiter, wie man vorher gespielt hat. Also man ermöglicht Schalke weiterhin über beide Seiten oder auch durch die Mitte mal zu kombinieren. Phasenweise bekommen die Spieler dann auch zu viel Platz zum Abschließen und Moussa Sylla wird nicht zum absolut tragischen Held, obwohl er es immer noch ist, mit seinen ganzen Abschlüssen, wo er schon im Prinzip eigentlich so weit war, dass er in der Nacht einen Albtraum von Florian Kastenmeier vorprogrammiert hatte, und macht halt dann noch den Ausgleich. Und da ist es halt tatsächlich eklatant, dass Jona Nimic völlig die Orientierung verliert und dadurch die Vorarbeit, ist es von Antti Ajay, oder? Ein leichtes ist.
Ja, genau. Und leider muss man dann auch noch dazu sagen, verliert halt Siebert in der Mitte den Kontakt zu Sila. Also der ist klar der Mann, der da halt zugeordnet ist. Und ja, auch insgesamt, glaube ich, kann man sagen, Jamie Siebert hatte echt kein gutes Spiel. Der hatte Nein. zwei, drei echt größere Böcke da drin. Also auch, glaube ich, verständlich, dass der jetzt irgendwie erstmal in den Rhythmus kommen muss. Ich glaube, der wird nach der Winterpause mit Sicherheit irgendwie stabiler sein. Aber der ja, hatte an diesem Tag ja, bei vielen Fortunen, die irgendwie so ein bisschen nach ihrer Form gesucht haben, war er auf jeden Fall irgendwie noch derjenige, der ja dann leider auch noch wirklich mit zwei, drei individuellen Fehlern nochmal rausgestochen ist, auch wenn er es eigentlich ansonsten ganz, ganz, ganz gut gemacht hat. Aber das waren eben zwei, drei ziemlich entscheidende Sachen.
Und als wäre die linke Außenbahn nicht schon genug, dass man dort durchbrechen kann, geht's kurz darauf über rechts. Sila lässt sich dann nach hinten fallen und wird vielleicht dann doch nicht von Florian Kastmeier, aber von Alu noch träumen in der Nacht auf Sonntag. Denn sowohl die Latte als auch der Pfosten verhindert eine hochverdiente Schalker Führung in dem Moment. Ja, Glück. Und wieder ist Sila komplett, hat sich komplett weggestohlen und komplett frei in seinem Abschluss.
Und das ist, also vielleicht wiederholen wir uns jetzt hier auch nochmal, ne? Dass man halt keinen Offensivplan hat, ist das halt eine. Aber ja, dass man so passiv ist, ja, dass der Gegner so viele Möglichkeiten hat, dass man es nicht schafft, ja, auswärts, wo man eigentlich die Macht ist.
Ja. Oh, wahr. Ja, auch das wahr. Relativiert sich gerade.
Das ist natürlich echt. Puh. Also.
Und ja, dann schließt sich am Ende der Kreis. Ich hatte zur Halbzeit gehofft, dass vielleicht Tim Rossmann kommt. Wir haben eben drüber gesprochen. Er spielt dann nochmal einen katastrophalen Fehlpass, der die letzte Chance des Spiels einleitet. Und Florian Kastmeier hält ums x-te Mal den Punkt fest. Und wenn es schon nicht Sila ist, dann wird Schallenberg den Albtraum haben. Also das ist, war wirklich auf dem Tablett serviert, auch nochmal von Siebert. Jetzt haben wir den Namen auch schon relativ häufig heute im Zusammenhang mit unglücklichen Szenen erwähnt. Die Einschussmöglichkeit zum 2:1 in allerletzter Sekunde. Aber es passiert nicht, weil Florian Kastmeier den x-ten Sahnetag der Saison erwischt hat. Und Schallenberg auch nicht hundertprozentig platziert abschließt.
Oh. Ja.
Und dann nimmt man einen Punkt mit, der wahrscheinlich mit, also einer der glücklichsten Punkte, man hat ja schon so ein paar komische Dinger mitgenommen, dieser Saison war und steht wieder da, dass man denkt, ja, wo geht die Reise denn nun hin? Weil man ist damit sogar in der Tabelle geklettert, also diese zweite Liga dieses Jahr ist verrückt.
Es gibt halt kein Mittelfeld, in das man versinken kann. Ne? Entweder ist man im Abstiegskampf oder im Aufstiegskampf. Das ist so ein bisschen. Ja. Und für den Abstiegskampf ist die Fortuna noch ein bisschen zu glücklich. Das ist der einzige Faktor, der da noch ein bisschen eine Rolle spielt. Und die unteren Mannschaften vielleicht auch einfach objektiv zu schlecht, um nochmal den Gedanken über das Braunschweig-Spiel schweifen zu lassen.
Ja.
Boah. Also ich finde aber auch, wieso mit jedem Spiel wird es gerade einfach immer deutlicher, dass das halt einfach, auch wenn man halt noch Herbstmeister werden kann nächsten Wochenende, dass das halt einfach eine Mittelfeldmannschaft ist, die Fortuna diese Saison. Und vor allen Dingen gibt mir irgendwie so wenig halt gerade einfach Optimismus, dass man vielleicht irgendwie auch mal eine von diesen guten Serien halt irgendwie haben kann, ne? Die wir halt einfach bisher nur im Sommer halt gehabt haben, im August oder vielleicht noch im Spätsommer. Aber dass man mal irgendwie drei Spiele in Folge gewinnt, ich will jetzt ja gar nicht davon reden, dass man wahrscheinlich, wenn man irgendwie da oben am Ende wirklich mitspielen will, wenn man aufsteigen will, wahrscheinlich fast nochmal so eine Riesenserie braucht, wie die Fortuna das letztes Jahr gespielt hat. Aber dass man einfach mal kurz nochmal träumen kann, so dafür wird man wahrscheinlich irgendwann nochmal drei Spiele in Folge gewinnen müssen oder mal irgendwie 10 Punkte aus vier Spielen holen oder solche Dinge. Und dafür ist ja einfach gerade die Basis nicht da. Also es kann natürlich sein, dass man das über den Winter entwickelt, aber es geht jetzt ja gegen Magdeburg wirklich nur darum, noch irgendwie so mit welchem System auch immer und völlig egal, ob da wieder Kastenmeier 10 Paraden rausholen muss, wie vom anderen Stern. Man muss irgendwie noch da Punkte rausbringen und dann muss man halt im Winter irgendwas Neues erarbeiten. Also es kann ja auch wirklich sein, dass da im Kader noch wirklich viel passieren kann, wird. So zum einen, weil ein Haufen Verträge Ende dieser Saison auslaufen, zum anderen, weil auch wirklich ein paar Spieler, ne, so namentlich Jastrzemski, der noch, glaube ich, keine Minute gespielt hat, ne, De Weijs, Bamba, auch Klaus ist jetzt so ein bisschen außen vor, glaube ich, dass man den zwingend abgibt, aber es gibt eigentlich, es gibt super viel Bedarf und es gibt echt auch einige Spieler, die eventuell aufgrund der wenigen Spielzeit das Team halt verlassen könnten. Es kann natürlich sein, dass man da jetzt irgendwie vielleicht auf dem Transfermarkt irgendwie richtig ein paar Mal irgendwie richtig gut liegt, aber dafür müssen halt eben auch, muss man erstmal, glaube ich, Spiele abgeben, um halt wirklich einkaufen zu können, weil der Kader gibt einem ja auch jetzt nicht die Vibes, dass man sagt, auch wenn wir jetzt keinen abgeben, gehen wir noch mal ein bisschen ins Risiko und verstärken die Mannschaft noch an ein, zwei Stellen und dann läuft so, ne? Weil dazu ist ja eigentlich zu wenig stabiles Fundament da. Dieses Fundament muss man im Winter halt im Winter komplett neu aufbauen, während halt andere Teams sich halt längst gefunden haben. Und da sehe ich nicht mehr, dass wir an denen nochmal vorbeikommen.
Nö, also namentlich hat sich der rheinische Rivale aus Köln, glaube ich, ganz gut gefunden. Also ich sehe das auch nicht, dass es da noch um den Aufstieg geht in dieser Saison. Aber
Es wäre so.
dass man jetzt vielleicht in der Winterpause ein bisschen probiert, schon mal zu korrigieren, um dann ein Gerüst aufzubauen für die darauffolgende Saison, fände ich nicht so falsch.
Also, ich glaube, man muss ja, das, was man ja machen muss, ist halt einfach das, was man am Anfang der Saison gemacht hat. Das muss man ja wieder erreichen. Einfach keine Tore kassieren und irgendwie wird dann vielleicht doch schon eines da vorne reinfallen. Aber es ist halt einfach gesamt sehr ernüchternd, wenn man da auf diese Hinrunde guckt. Es würde aber so wunderbar in diese zweite Liga passen, wenn tatsächlich das eintritt, was ihr eben gesagt habt, dass die Fortuna dann am 17. Spieltag die Herbstmeisterschaft einfährt. Es wäre schon sehr, sehr witzig. Ja,
Ja.
und das würde ich jetzt auch schon feiern, auch wenn man natürlich sagen muss,
Das
das
wäre
hatte mit
mit
der
29 Punkten, ja.
Das
Also.
wäre, ah, ich würde es nehmen, aber jeder würde es nehmen, aber und es darf einen auch nicht irgendwie so viel Sand in die Augen streuen, wie das vielleicht am Anfang der Saison bei mir der Fall war, dass ich dann halt die Realitäten nicht mehr sehe. Aber es wäre schon nett.
Apropos 29 Punkte, die man noch erreichen kann, damit ist auf jeden Fall auch klar, dass man eine schwächere Hinrunde spielt als in der letzten Saison. Da hat man 30 Punkte zur Halbserie auf der Habenseite gehabt.
Und da wäre man
Ja.
ja quasi unangefochten Tabellenführer jetzt.
Ja, und ich glaube, es ist wirklich relativ sicher, dass auf uns nicht die beste Rückrunde aller Zeiten wartet, wie das letzte Saison gewesen ist. Von daher, ja, selbst mit einer Herbstmeisterschaft, ja, sehe ich mit einer möglichen, sehe ich uns da nicht besonders gut aufgestellt für den Rest der Saison. Aber mal gucken, was wir dann, wenn wir wirklich Herbstmeister geworden sind, hier nächsten Montag alles zu erzählen.
Wie werden wir denn Herbstmeister geworden sein gegen Magdeburg, Lu?
Also erstmal ein eigener Sieg ist schon mal Pflicht. Mit einem Unentschieden kommt man da noch nicht mehr an die Tabellenspitze.
Warte mal, das
Oh,
stimmt
das
doch
ist eine
nicht.
wahnsinnig schlechte Nachricht.
Warte mal, aber stimmt das überhaupt? Das geht doch theoretisch, oder?
Nein, 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 man hat 2 Punkte Rückstand auf drei
Ach,
Teams,
zwei.
die
Ah, ich hatte
acht.
mir einen
Ja.
Punkt. Ah,
Nein,
okay.
nein, nein. Ja.
Nee, ich dachte, Mist, ich dachte, das kommt nur auf die hohen Niederlagen der Gegner an, aber nee, es sind die 2 Punkte.
Nee,
Das hatte ich falsch im Hinterkopf.
außerdem spielen da auch schon einige gegeneinander
Ach
aus
so.
diesem ganzen Spitzenmittelfeld oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich habe nämlich eben durchaus auch mal den Tabellenrechner angeworfen und geschaut, wenn noch alles so Herbstmeister werden konnte. Es war dann nicht ganz so lustig, wie ich es eigentlich dachte, aber es ist schon, ja, ich meine, wir haben alle die Tabelle gesehen und eigentlich jedes Mal, wenn man sich die Tabelle anschaut, denkt man, wieso schaue ich mir die eigentlich an? Ich ziehe da überhaupt keine Informationen raus. Ich habe keine Ahnung, wer da wo steht. Ich weiß auch nicht, auf welchem Platz Fortuna steht. Und es ist, ja, ich habe Vierter oder so, aber es ist halt auch einfach egal. Ne? Genau wie Tunis ja, glaube ich, auch in der Pressekonferenz gesagt hat, mit jedem Tor steigst und fällst du irgendwie 4 Positionen. Es ist einfach komplett Gaga.
Ja.
Ja, der SC Magdeburg, ich glaube, ich wollte eigentlich nachschauen, ob die Magdeburger auch Herbstmeister werden
können. Die können auch noch Herbstmeister werden. Dafür muss aber Elversberg ganz ordentlich von Schalke zermalmt werden und Magdeburg uns gleichzeitig auch. Wir müssen 9 Tore auf Elversberg aufholen.
Ich glaube, sie können nicht Herbstmeister werden, weil dann eben auch andere halt gegeneinander spielen.
Das kann sein.
Aber ich hatte es eben nachgeschaut und schon wieder vergessen, weil Köln und Kaiserslautern gegeneinander spielen.
Ah, das kann sein, ja. Ja, stimmt, sie können nicht mehr Herbstmeister werden. Köln und Kaiserslautern spielen gegeneinander.
Aber sie könnten mit einem Dreierwert, hätte das gedacht, einen großen Satz in der Tabelle nach vorne machen. sich zu einem Top-Teams im Spitzenmittelfeld wieder machen über den Winter. Ja, lassen wir uns überraschen. Und überrascht hat mich auf jeden Fall auch, dass die Magdeburger überhaupt so gut da oben mitspielen. Gut, Platz 9, aber dazu haben wir jetzt ja auch schon einiges gesagt. Genau wie die Fortuna ja auch relativ lange unter den ersten Positionen gewesen, da jetzt halt ein bisschen nachgelassen. Aber trotzdem bin ich halt wirklich beeindruckt. Ich dachte, dass Magdeburg eine sehr schwere Saison ins Haus steht, aber die haben sich, während sie sich eigentlich selber treu geblieben sind, mal wieder ein kleines bisschen neu erfunden, haben gar nicht so viel geändert, aber sind halt etwas stabiler geworden. Also ich glaube, so diese krassen Torfestivals, wie wir sie in den letzten Jahren halt häufig gesehen haben, das hat man jetzt irgendwie nicht mehr so oft. Es gibt jetzt schon mehr Spiele, wo weniger Tore fallen, aber man hat halt an diesem generellen Ansatz, dass man halt mit dem Ball was machen möchte, trotzdem nichts geändert. Ja, schlechte Nachricht, Heimspiel für die Fortuna. Da hat man ja wirklich diese Saison bisher nicht viel geholt. Es gibt da allerdings Mannschaften, die sind noch schlechter zu Hause. Da gehört Magdeburg dazu. Die haben gerade mal 6 Punkte zu Hause geholt, sind damit schlechtestes Team der Liga, haben weniger Punkte zu Hause geholt, selbst als Regensburg. Aber sind durchaus noch heimstärker als die Fortuna. Weitere schlechte Nachricht, die sind mit Abstand das beste Team auswärts, haben 19 Punkte auswärts geholt in ihren 8 Spielen. Das ist schon sehr, sehr gut. Und ich habe mir dann auch sogar extra nochmal angeschaut, ob es da vielleicht irgendwie eine Verbindung gibt zwischen den Ballbesitzdaten der Magdeburger, auswärts und zu Hause, aber es ist dann jetzt nicht so super aufschlussreich gewesen. Also Magdeburg ist natürlich mit 56% das Team mit dem meisten Ballbesitz in der Liga. Zu Hause hat man 58%, da holt man, wie gesagt, sehr wenig Punkte. Auswärts hat man 4% weniger, aber es sind auch immer noch 54%. Das ist halt auch in der Liga wäre das auch immer noch der Spitzenwert. Also da würde ich jetzt keine großen Schlüsse draus ziehen und hat wahrscheinlich eher damit zu tun, dass man einfach zu Hause häufiger noch mehr das Spiel machen musste, weil man dem Rückstand hinterhergelaufen ist. Ja, man spielt systematisch, wie wir das kennen, diesen bewährten 3-4-3-Ansatz ist jetzt ein bisschen davon abgekommen, diese 3 Mickey-Mäuse da vorne zu haben, sondern hat jetzt schon irgendwie einen mehr oder weniger richtigen Mittelstürmer, auch wenn das jetzt nicht so eine Kante ist, wie den viele Zweitligamannschaften haben. Auch weiterhin gilt bei Magdeburg, viele Positionen sind ziemlich unorthodox besetzt und das macht es irgendwie nochmal zusätzlich interessanter, dazu zuzuschauen. Was man dieses Jahr geschafft hat, ist, dass man die individuellen Fehler ein bisschen hat abstellen können. Und das ist, glaube ich, ein großer Erfolgsfaktor. Gerade im Aufbauspiel, das ist eigentlich die letzten Jahre immer immer ziemlich fehleranfällig gewesen. Das kommt jetzt eben nicht mehr so häufig vor. Aber auch da ist eigentlich der Ansatz immer noch der gleiche. Man baut häufig immer noch mit Torwartkette auf. Also das heißt, der Torwart rückt zwischen die Innenverteidiger und meistens rückt dann dafür der zentrale Innenverteidiger mit ins defensive Mittelfeld. Also dass du halt quasi auch einen Dreieraufbau spielst, aber halt mit dem Torwart in der Mitte. Klar, wenn das schief geht, hat man ein Problem. Aber diese Magdeburger Philosophie ist eben, dass man immer sehr, sehr viel Ballbesitz haben will, dass man Ballkontrolle haben will. Und das will man schaffen, indem man immer in Ballnähe Überzahl hat. Und dafür muss dann eben auch mal der Torhüter riskant aus dem Tor rauskommen und da eben beim Aufbauen mithelfen. Und genau dieses, genau dieser Ansatz gilt eben auch für alle weiteren Zonen auf dem Spielfeld. Das heißt, man versucht eigentlich immer zu überladen, immer Überzahl in Ballnähe zu schaffen. Aber es ist eben auch klar, dadurch ist es natürlich ziemlich riskant, dass wenn der Ball verloren geht, ist man für den Konter ziemlich anfällig, weil einfach die Räume nicht perfekt besetzt sind. Wie sieht so ein quasi idealer Spielzug aus, den Magdeburg haben will? Man möchte eigentlich gerne über die Flügel halt kreieren, beziehungsweise über die Halbräume und da eben diese Überzahlsituationen schaffen. Mohamed El Hakouri, das ist der Zehner, überlädt sehr, sehr gerne dann immer den Halbraum, geht da auch schon mal ganz gerne ins Dribbling, spielt dann einen von den beiden Außenspielern an, also den Linksaußen oder den Rechtsaußen, das sind Barış Artık und Livan Bucu. Die sind beide richtig stark am Ball, gehen sehr gerne ins 1 gegen 1 und schließen dann selber ab oder spielen halt den Steckpass oder spielen nochmal zurück zu Elan Kuri, der auch gerne diesen Steckpass spielt, der dann im Normalfall eben von einem von diesen anderen Inversion-Wingern, also Buju und Artık oder eben Martin Kaas, das ist der Mittelstürmer, halt erlaufen werden sollen. Was außerdem auffällt, klar, um sich da einigermaßen schadlos zu halten dagegen, dass man viele Tore durch Konter kassiert, wenn man eben da etwas riskanter steht und mal die Bälle vorne verliert. Das kann man nur machen, indem man sehr hohen läuferischen Aufwand betreibt, indem halt das Gegenpressing unbedingt greifen muss, um das halt sofort im Keim zu ersticken. Deswegen ist man Erster bei den Sprints, man ist Zweiter bei den intensiven Läufen. Das ist super wichtig und deswegen wäre es, glaube ich, auch eine sehr gute Herangehensweise der Fortuna, eben auch, weil das durchaus auch in der ganzen Saison halt immer schon gut gegen Magdeburg funktioniert hat, dass man es gar nicht zu diesem Gegenpressing so richtig kommen lässt, sondern dass man halt schnell einen langen Ball spielt. Und wenn man den sichern kann und den ablegen kann, dann sind die Räume von Magdeburg halt offen und dann kann man das bespielen und dann kann man da auf jeden Fall auch mehrfach zum Torerfolg kommen. So. Kleiner Blick nochmal auf die Spieler, auf die man immer mal achten kann. Der wichtigste Spieler für die Ballzirkulation, der zentrale Sechser, ist Silas Nyaka. Livan Bucu und Barış Artık auf den beiden offensiven Außen habe ich schon genannt. Martin Kaas, der Mittelstürmer, der wirklich als besondere hervorstechende Stärke hat, dass er diese diagonalen tiefen Läufe hinter die Kette halt einfach immer anbietet. Hat auch schon 5-mal getroffen, 3 Vorlagen. Ist aber jetzt eben auch schon 6 Spiele ohne Tor. Also der ist jetzt auch ein bisschen kalt mittlerweile. Philipp Hercher muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Der spielt die rechte Schiene, hat auch schon 4 Tore erzielt. Vor allen Dingen deswegen kommt er einfach immer in diese Situation, weil er einen unglaublichen Speed hat. Also da kommen wahrscheinlich auf Emma, vielleicht auch auf Tim Rossmann, kommt es da auf jeden Fall darauf an, dass man halt diese Geschwindigkeit verteidigt. Und man sollte einfach immer auf Mohamed Elan Kuri schauen, der Zehner, wirklich ein super unkonventioneller Spieler, hat schon sehr viele Positionen, ich glaube allein bei Magdeburg diese Saison gespielt, auf jeden Fall aber auch über die letzten Jahre. Den hatte ich jetzt gar nicht so als Zehner wirklich auf dem Schirm, macht es aber in dieser Saison. Und den kann man wirklich auch immer sehr, sehr gut anschauen. Hat wirklich einen feinen Fuß, macht wahrscheinlich mit Abstand die meisten Übersteiger von allen Zweitligaspielern. Also wenn man ein Trinkspiel machen will, gerne bei jedem mehr oder weniger unnötigen Übersteiger von Elan Kuri einen Schnaps trinken. Und aber vor allen Dingen einfach schauen, dass man halt gegen ihn halt dieses Überladen verteidigt bekommt. Jetzt stehen wir natürlich vor der Frage,
wie spielen gegen so eine Mannschaft?
Wie spielen gegen so eine Mannschaft, und auch wenn es jetzt unabhängig von dieser Mannschaft wäre, bleibt man bei dem System, dass jetzt einen rauschenden Sieg und gegen einen schweren Gegner auswärts ein Unentschieden irgendwie gebracht hat, oder wirft man alles über den Haufen, weil man gerade eigentlich von Schalke so dermaßen 1-1 vermöbelt wurde, dass man rückwärts wieder nach Hause gefahren ist?
Also was ich mir, glaube ich, das heißt wünschen würde, aber das ist halt noch unabhängig von Magdeburg, was schon so ein Move ist Richtung Winterpause und was dann zu kommen ist, einfach aufs Bewährte setzen. Zimmermann auf rechts, Viererkette und davon ausgehend denkend. Also ein Problem, das die Fortuna halt hat, ist halt hausgemacht. Zimmermann hat die letzten Jahre immer halt, ne, das Spiel mitbestimmt, mit aufgebaut. Das fehlt einfach. Man kann halt sagen, okay, klar, Zimmermann ist halt auch älter geworden, hat vielleicht auch nicht mehr, ne, das drauf, was er die letzten Jahre, irgendwann kommt vielleicht die Kante, wo es ein bisschen abgeht. Aber das möchte ich einfach sehen. So ein ganz ödes, bekanntes System, was Rösler gespielt hätte, ja, um das mal zu sagen.
Mehr Röslerwagen.
Ja, mehr Röslerwagen, wo man halt Zimmermann den Ball gibt und vielleicht auch dann Felix Klaus davor stehend. Also, und das ist auch unabhängig davon, ob es gegen Magdeburg ist oder nicht, sondern irgendwie immerhin das sollte man noch bewahren, wenn man sonst nicht fehlt. Ich verstehe auch, warum man da irgendwie Sorge vor hatte oder das, was macht man machen im Mittelfeld, ja, weil man da irgendwie spielerisch und auch was die Zweikampfführung angeht, durchaus Probleme hat, aber das wünsche ich mir eigentlich nach den letzten Wochen, muss ich sagen.
Also ich stelle mir ja so ein bisschen die Frage, Henne-Ei, Ding, ist die Formschwäche von einigen Spielern mit ausschlaggebend für das System, was man jetzt spielt? Und ist tatsächlich ein Felix Klaus momentan Startelfspieler? Das wäre so meine
Klar.
große Bedenken, die ich gerade hätte, weil, also ich meine, klar, der passt in dieses System, was man jetzt gespielt hat, gerade nicht rein. Und deshalb bekommt er kaum Platzzeit, aber vielleicht gibt es da ja auch andere Begründungen für. Dasselbe würde ich auch für Zimbo vielleicht momentan annehmen. Vielleicht liegt es da auch an der momentanen Verfasstheit von Zimmermann. So.
Aber
Ja, also ich glaube, viel
mein
liegt halt daran, dass halt dieses System, also wo du dann die rechte Seite ganz alleine bearbeiten musst, wenn man dieses System spielt, da passen halt weder Klaus noch Zimbo rein, weil die beide die Geschwindigkeit nicht mehr haben und beide sind da jetzt auch schon jenseits der 30. Das ist eh nicht ihre perfekte Position, wäre das halt auch nicht zu ihren besten Zeiten gewesen, glaube ich. Aber speziell jetzt in deren derzeitiger Karrieresituation, da alleine die Schiene zu spielen, so da hat man wirklich nur Lundal, der das
Nö,
kann,
mach ich auch gar nicht.
von der
Viererkette.
Geschwindigkeit her. Aber nee, ganz genau. Ne? Ich rede jetzt über dieses
Ja.
System halt. Wenn du so spielst, hast du nur Lundal, aber welche Probleme das mitbringt, haben wir jetzt ja auch gegen Schalke wieder gesehen. So. Ne? Das
Ja.
gibt dir so viel, du hast diese riesige Baustelle durch dich auf der rechten Seite, deswegen bin ich eigentlich auch irgendwo bei Jan. Nur das Problem ist, wenn du dann halt wieder zurück zur Viererkette gehst, dann fühlt sich, glaube ich, Haag wieder ein ganzes Stück weniger wohl. Der kommt mit der Viererkette hinter sich überhaupt nicht gut zurecht. Und dann bist du halt wieder dabei, wieder irgendwelche Löcher zu stopfen. Also ich glaube auch, dass ich eigentlich ganz gerne zur Viererkette zurückgehen würde. Nur ist halt dann, ja. Es ist halt so ein bisschen die Frage, wie man das machen will. Also vielleicht sollte man wirklich ein flaches 4-4-2 spielen, weil man hat wenigstens ja irgendwie vielleicht noch irgendwie den einen oder anderen Stürmer, den man
Ja.
neben Kubnerski noch stellen könnte. Es wäre eh nicht so schlecht, wenn du vorne zwei Optionen hättest. So wenn nicht irgendwie Niem jetzt immer so schlecht spielen würde, wenn er startet, wäre das eigentlich genau der Mann, den ich da eigentlich gerne drin hätte. Aber dem würde ich einfach sagen, du kommst auf jeden Fall in der 55. Minute halt schon rein oder so. Dann darf ich da halt vorher, weiß ich nicht, Pejinovic versuchen und ja, und einfach halt versuchen, da halt so ein ja, relativ langweiliges Spiel halt irgendwie draus zu machen.
Ich glaube halt auch, was Tim meinte mit der Formkrise oder Formproblem. Ich glaube, das ist bei Zimmermann, das ist meine völlige Ferndiagnose, basiert auf nichts weiterem als meinem Gefühl, dass er auch nicht damit zurechtkommt, halt nicht klar zu wissen, was er jetzt ist. Und ich würde einfach sagen, du warst immer der bei der Fortuna, bitte sei es weiter. Rechtsverteidiger, wir machen viel mit dir.
Ja, es war ja nicht der einzige Spieler, den ich da aufgezählt
habe. Nee, du hast mit Felix Klaus schon...
Und da ist halt echt die Frage, also wenn man jetzt quasi Oldschool spielt, ob dann Felix Klaus auch Platzzeit sieht oder ob der halt einfach generell eine Formkrise hat. Da bin ich mir gerade nicht so sicher.
Nö. Oh.
Und das ist genau die Frage, die ich nicht beantworten kann. Wenn natürlich Klaus und Zimbo irgendwie in einer soliden Form starten können und so, dann kann man ja auch gerne wieder zu dieser Systematik zurück. Stellen wir uns vor, die beiden haben jetzt überhaupt keine Form. Dann weiß ich nicht, ob das Mittel der Wahl ist.
Ja, dann füllen die halt einen Bus mit Spielern, die halt entweder außer Form sind oder einfach keine Rolle mehr spielen.
Ja, das ist sehr erschreckend, das stimmt. Also wenn man jetzt halt gegen die Winterpause geht, würde ich ja sehr gerne eigentlich Klaus und Zimbo nochmal von Anfang an sehen, um in der Winterpausenfolge sagen zu können, ob die völlig außer Form auch sind.
Haken hintermachen. Ja.
Also ich glaube, bei Klaus kann man schon nochmal ein bisschen sicherer sein, dass er außer Form ist als... Als Zimbo, weil Zimbo hat ja zumindest schon irgendwie auf seiner Position mit Lundahl irgendwie auch einen echten Konkurrenten. Und Klaus hat halt überhaupt keinen Konkurrenten. So, und das heißt, dass Klaus ja eigentlich schon von Natur aus eigentlich immer spielt, es sei denn, er ist halt wirklich gar nicht in Form. So, also der hat ja auch nicht gespielt, als man noch ein anderes System gespielt hat, und der hat ja wirklich eigentlich keinen Konkurrenten, der ihm da wirklich irgendwie also wenn du Niemals bringst, dann bringst du ihm aus dem Grund, dass du wirklich was radikal anderes möchtest, aber da weißt du ja auch immer genau, was sich das halt kostet, oder weil halt Klaus wirklich komplett außer Form ist. Und also ich glaube, der ist ja natürlich auch wirklich nicht der Einzige, auch von den sind ja viele, die vielleicht nicht so richtig an ihr Niveau halt irgendwie rankommen. Aber dieser Eindruck, dass auch insgesamt man es halt irgendwie diese Saison nicht so richtig schafft, aus den vorhandenen Einzelteilen halt irgendwie etwas Gesamtes irgendwie zu formen, der Eindruck trügt ja, glaube ich, auch nicht.
Wäre übrigens auch spannend, einfach zu sehen, bei einer Viererkette, welcher Innenverteidiger auf die Bank dann muss. Könnte ich momentan auch nicht sagen, aber wahrscheinlich schon, ja.
Würde ich vielleicht nicht machen, einfach aus, wenn man braucht, muss ihm die Spielpraxis geben, so, und er ist halt, hat den meisten, das meiste Potenzial, aber
ja.
Also ich meine, da kannst du ja gucken, schauen.
Nach der Leistung gegen Schalke würde ich auf jeden Fall auch Siebert sagen, ist der Erste, den ich da auf der Bank sehe von den dreien.
Das ist alles so suboptimal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder halt schon, wenn man Spiele der Fortuna in den letzten Wochen gesehen hat.
Ja, oder uns zugehört hat.
Oder uns zugehört hat. Alles suboptimal.
Ja.
Ich würde auch sagen, dann machen wir jetzt einen Strich drunter.
Ja, würde ich auch sagen.
Und hoffen auf das Beste am Freitag, und ansonsten.
Ansonsten
wird das, glaube ich, halt wirklich eine sehr, sehr interessante Folge, die wir nächste Woche aufnehmen werden. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt dann an dem Montag machen. Das müssen wir nochmal besprechen. Ja. Weil wir da vielleicht ja irgendwie auch noch ein paar andere Themen haben, außer das Magdeburg-Spiel, wenn es da jetzt wirklich rund um den Kader irgendwie eventuell schon anfängt, die ersten Gerüchte zu geben oder ganz, ganz schnell geht. Aber ich glaube, ja, entweder eben in der nächsten Folge schon oder dann halt irgendwann in der Winterpause wird es auf jeden Fall nochmal sehr, sehr spannend werden, weil es gibt ja wirklich einige Baustellen im Kader der Fortuna, und wie und ob die Fortuna diese angehen wird, das wird sehr, sehr spannend werden.
Gut, in dem Sinne, macht's gut.
Bis bald. Nächste Woche.
Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao.